Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Das ist der Fokus. Willkommen am Montagabend. Am Mikrofon ist Sabine Lüthi. Die arabische Welt, die ist in Aufruhr und die treibende Kraft, das sind die Jungen. Sie haben keinen Job, sie haben kein Geld, sie haben keine Hoffnung. Dafür haben sie ein Handy in der Hand. Mein Gast heute Abend ist ein Vertreter von dieser jungen Generation. Er ist 23, er ist halb Ägypter, in der Schweiz aufgewachsen, engagiert sich im normalen Leben, in Anführungszeichen stark für das Verständnis zwischen Muslim und Christen, der Mansour Mohammed. Herzlich willkommen im Fokus, Mansour Mohammed. Sie sind selber ja nicht auf dem Tahrirplatz in Kairo gestanden während dieser Revolution, sondern Sie haben die Revolution da von der Schweiz aus unterstützt, haben Demonstrationen organisiert, Geld gesammelt, Ihre Verwandten moralisch unterstützt. Wenn Sie so zurückschauen, während diesen Wochen von dieser Revolution in Ägypten, was hat Sie am meisten aufgewühlt?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, haben wir eben Demonstrationen organisiert, um auch unsere Leute tun, zu unterstützen, moralisch. Und was uns natürlich oder auch mich am meisten bewegt hat, sind halt schon die Bilder gewesen, die man gesehen hat, wie Polizisten mit Kamelen, mit Pferd und Schwert in der Hand und oder sogar Autos, Diplomatenautos, die einfach über Menschenmassen drüber gefahren sind, im wahrsten Sinne vom Wort, wie die ihre eigenen Landsleute tun, angegriffen hat. Ja. Das ist etwas, was für uns unvorstellbar ist. Ja.
Der 11. Februar dann, nach etwa 3 Wochen, Massenproteste, viele Toten auch. Am 5 Uhr am Abend ungefähr ist er zurückgetreten, der Hosni Mubarak. Das war der Tag, die Stunde. Sie haben mit einem Haufen Kollegen, Freunden, Kolleginnen zusammen gefeiert. Und das Fernsehen war dort, 10 von 10, in dem Restaurant, wo sie gefeiert haben. Und hat sie gefilmt. Wir hören kurz den Ausschnitt, was sie dort in die Kamera gesagt haben.
Das ist unglaublich. Man glaubt es noch gar nicht. Das ist wirklich, das kann gar nicht sein. Ich bin geboren Mubarak, 10 war Mubarak, 20 war Mubarak, immer Mubarak. Und man glaubt es noch gar nicht, wirklich, bis man sieht und bis man auch vielleicht wieder mal runtergeht, wenn es dann ein bisschen anders aussieht. Ja.
Sie haben es nicht gerade können glauben, heute, ein paar Wochen später.
Ist es immer noch komisch. Es ist immer noch... Man kennt Ägypten noch nicht so, wie es ist. Es ist allerdings komisch, wenn man sieht, wie die Leute plötzlich, es ist sauber, die Leute streichen die Häuser an und sie räumen zusammen und man darf sagen, was man will. Und man hat keine Angst mehr vor der Polizei. Also viele Leute haben viel weniger Angst vor der Polizei, als sie vor anderen Plündern oder sonst Dieben, die es halt einfach gibt, haben. Oder Leute, die zur Revolutionszeit aus dem Gefängnis entlassen worden sind, absichtlich. Und das ist schon, ich glaube, solange ich, bis ich das sehe und bis ich mich davon überzeuge, dass kein Mubarak-Fötter mehr hängt in Ägypten, bis dann habe ich es, glaube ich, immer noch nicht ganz geglaubt.
Sie stehen ja in Kontakt mit Ihren Verwandten, Bekannten, Freunden in Kairo vor allem. Was sagen denn die ganz konkret? Ist das Leben tatsächlich jetzt anders im Alltag? Also die Jobs haben ja die noch nicht, die Millionen, die einen Job brauchen, aber was hat sich denn verändert?
Das ist so, dass mit dem Job, das ist nach wie vor ein Problem, wird auch noch ein Zeit so bleiben. Was in 30 Jahren oder in mehr als 30 Jahren kaputt gemacht worden ist, braucht mindestens so lange, um wieder aufzubauen. Es ist aber unglaublich, der Mut, der da ist, die Inspiration, die Motivation, die da ist. Auch nur schon, wie die Leute das jetzt machen, wie die gegenseitig sich helfen. Man hört ganz viele Sachen, die früher in Ägypten passiert sind, die jetzt nicht mehr oder weniger passieren.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass die Leute sich viel mehr helfen. Also es hat immer wieder, es hat vor einem Jahr oder zwei jetzt mal Übergriff auf eine junge Frauengruppe mitten in der Stadt gegeben und es hat niemand geholfen. Es haben alle zugeschaut, was sehr, sehr untypisch ist. Für ein arabisches Land. Und das sind genauso die Werte, die man jetzt das Gefühl hat, wo doch wieder sehr, sehr zurück, auch zum Teil an Nationalstolz. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Motivation von einem Menschen, zum Weitermachen.
Der Stolz, den Sie jetzt ansprechen, das haben wir auch viel können lesen und hören von Ihren Landsfrauen und Landsmännern. Man war überhaupt nicht stolz auf das Ägypten, Ägypter zu sein. Und jetzt ist das anders.
Es ist halt so, also ich glaube, so insgeheim innerlich ist man immer natürlich stolz gewesen, Ägypter zu sein, auch. Das ist ja ganz normal, denke ich. Es ist halt aber so, dass in den letzten 30 Jahren hat Herr Mubarak uns in Ägypten, also in der arabischen Welt, sehr, sehr, vor allem in der arabischen Welt, sehr, sehr unbeliebt gemacht. Durch seine Politik, durch sein Verhalten. Das Land selber ist sehr, sehr tief runter, wie man denkt. Und das reisst halt an vielen Ägypter, wenn man denkt, dass das eine Hochkultur war. Leute, die in Astronomie und Algebra und ganz, ganz viel herausgefunden und gemacht haben. Und dann lebt man plötzlich so, in dieser Armut. Und das ist einfach, so ein mit dem hat sich das ägyptische Volk nie richtig abfinden.
Das ist jetzt anders. Was mich noch wundernimmt, Sie waren da gewesen, die ganze Zeit über, haben Sie eigentlich eine Art wie ein schlechtes Gewissen gehabt, dass Sie nicht in Kairo auf dem Tahrirplatz stehen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre gerne drinnen gewesen. Ich hätte gerne die Leute auch dort unterstützt. Aber ich habe mir dann quasi überlegt, es gibt 80 Millionen Leute in Ägypten oder noch ein bisschen über 80 Millionen. Und die haben genug Kraft und die sind genug zusammen, haben sich genug zusammengetan, sind raus und haben das gemacht. Und ich habe gedacht, wir machen einfach das, was wir da machen können und wir machen. Zum Beispiel Geld sammeln, zum Beispiel die moralisch oder auch politisch zu unterstützen oder Sachen einreichen an einem Menschenrechtshof und so, wo die Leute vielleicht dort gar nicht, teilweise gar nicht kennen. Und dann haben wir einfach unseren Part ein bisschen von da gemacht.
Mhm. Und wie hat sich das angefühlt? Auch eine Spur Ohnmacht dabei? Oder ist das irgendwie neben dieser ganzen Euphorie recht reibungslos noch durch?
Das ist relativ reibungslos durch. Da in der Schweiz.
Was hat sich denn jetzt für Sie persönlich, Sie leben in der Schweiz, Sie sind aufgewachsen in der Schweiz, Sie sind, wie gesagt, halb Ägypter, halb Ihre Mutter ist Schweizerin, Ihr Vater ist Ägypter. Was hat sich denn verändert jetzt seit dieser Revolution, seit dem Sturz, für Sie da, in dem Leben da, in Zürich?
Also konkret jetzt da ist eigentlich, sind es zwei Sachen. Die Schweizer Mitbürger, die gratulieren einem einfach so, die freuen sich. Also, das ist wirklich schön. Oft habe ich auch das so ein bisschen, gratulieren dazu, ja, zur Demokratie. Es ist schön, auch wenn es jetzt noch nicht gerade so ist, aber es ist schön, das Mitgefühl. Und das andere ist halt auch die arabische Position. Man ist wieder gestärkt, man ist wieder nicht so, ja, man läuft in eine Gruppe Araberinnen. Früher war es so, hallo, ich bin Ägypter gewesen, und heute ist es, hallo, ich bin Ägypter. Es ist, und zwar nicht, weil man selber als Person etwas falsch gemacht hat, sondern, die Politik, die Ägypten vertreten hat in den letzten 30 Jahren, in Ägypten und außerhalb Ägypten. Und Ägypten ist für die arabische Politik ziemlich massgebend. Und dort hat man sich sehr, sehr unbeliebt gemacht.
Und das ist jetzt anders. Also jetzt ist der Stolz, den Sie jetzt wieder angesprochen haben, der ist gewachsen. Und die Solidarität untereinander auch. Also unter auf Menschen, die hier leben mit ägyptischen oder tunesischen oder algerischen oder marokkanischen Wurzeln. Hat sich dort etwas verändert?
Auf jeden Fall. Die Ägypter, die sind so in den 60er und 70er Jahren, ist das so ein bisschen Führervolk oder sogar schon früher, in den 40er, 50er, ein bisschen Führervolk gewesen von den Arabern. Und ich denke, viele arabische Staaten oder Gemeinschaften wünschen sich auch, dass gewisse Teile oder gewisse Leute eine Führungsrolle übernehmen. Und das soll Ägypten auch wieder machen.
Das wollen sie.
Das wird klar, ich will das auch. Also in einem guten Sinn natürlich. Oder? Und ich denke, viele arabische Länder warten auch auf das. Also.
Sie haben vorher etwas angesprochen, wo ich nochmal darauf zurückkommen möchte, nämlich die Solidarität von den Schweizer, also von da. Wo hat sich das gezeigt? Sind die Leute zu Ihnen gekommen und Ihnen auf die Schulter geklopft und gesagt, wir sind mit euch? Oder wie ist das abgegangen?
Das ist tatsächlich wirklich so gewesen. Also wir sind in den Zug eingestiegen mit der Flagge auf Bern, Demo und die Leute, klar, haben die Flagge natürlich gesehen und uns reden gehört, aber die haben das wirklich von angefähnet bis zu wirklich moralisch unterstützt. Ihr macht das super und macht weiter und ihr habt das verdient und wir sind mit euch. Und das ist wirklich, das ist von alt bis jung gewesen. Also das ist, Entschuldigung, da ist Vreni vom Berg oben, hat uns das gewünscht. Und der Marco 15 aus der Stadt hat uns genau das gleiche gewünscht. Also das war super gewesen.
Eben, das ist ja etwas, was Sie wahrscheinlich bis dahin, jetzt sind Sie 23 Jahre alt, in dieser Schweiz aufgewachsen, noch nicht erlebt haben, oder?
Nein, definitiv nicht. Nicht in dem Zusammenhang, nein.
In Libyen im Moment ist es ganz düster aus. Es herrscht ein ganz blutiger, brutaler Bürgerkrieg, kann man sagen. Im Moment kennen Sie Libyer, Libyerinnen aus Ihrem Freundeskreis?
Ich kenne ein paar Libyer, Libyerinnen aus dem Freundeskreis. Die sind alles Flüchtlinge. Die sind alles wirklich
also
ausnahmslos.
Also dort geboren und da angekommen?
Alle, ausnahmslos. Also ich kenne keinen von denen, der wirklich da geboren ist, so wie ich. Die haben ganz schwere Sachen schon früher da unten müssen mitmachen, haben ganz schlimme Sachen gesehen. Und auch jetzt, also ich habe auch im engen Kollegenkreis, es sind drei, die sind jetzt gerade auf Ägypten runter, also vorletzte Woche, um über Ägypten an die libysche Grenze dort auch helfen, mit Ärzten und mit Material. Und ja, das geht denen schon nicht, also man merkt das. Und es ist wirklich so, dass uns als andere Araber, und man merkt es auch in der Schweiz, also auch wirklich Leute, die nichts zu tun haben mit dem arabischen Raum, es tut einem schon, ja.
Es geht einem näher.
Es geht einem näher, genau. Ja.
Und innerhalb von denen jetzt jungen Leuten, die sie jetzt sich bewegen, denen, die Bewegung eigentlich mitmacht, auch von Europa, von Westeuropa aus, ist dann die Solidarität gross, auch mit Libyen im Moment? Oder jetzt sie als Ägypter sind ja jetzt fein raus, sage ich mal zugespitzt, sind sie dann noch mitten in dieser Bewegung? Engagieren sie sich noch? Oder tut dann jeder sich zurück, kaum ist sein Land, ich sage jetzt das extra ein bisschen zugespitzt, demokratisiert in grossen Anführungs- und Schlusszeichen?
Auf keinen Fall. Und das ist, glaube ich, der grösste Fehler, den wir auch machen können. So wie die Araber schon eingestanden sind für Tunesien und für Ägypten, soll das auch weitergehen. Und es geht im Moment auch weiter. Und auch für mich selber geht das weiter. Also es ist nicht fertig. Ich setze mich genau mindestens so mit Herz und Seele und Leib ein für die Libyer, wie ich mich für Tunesien und für Ägypten eingesetzt habe.
Ist denn eine Demo geplant jetzt in der nächsten Zeit? Oder was machen Sie konkret?
Eine Demo haben wir abgehalten. Eine ist für Libyen. Man sieht aber bei Libyen, bei Ägypten ist es so darum gegangen, quasi die Leute aufzuwecken, weil es ist nicht das Ganze so transparent gewesen. Wir haben nicht wirklich gewusst, ist der Mubarak so schlimm oder was ist jetzt mit diesen Leuten oder was geht da genau ab. In Libyen hat es sich aber abzeichnet. Da sehen die Leute, der geht mit Kampfflugzeugen und mit scharfer Munition Raketen gegen seine Landsleute.
Er hat natürlich einen ganz anderen Stand im Westen, oder? Also ich meine, eine völlig andere Rolle. Sie sind ja viel in Ägypten gewesen, schon voran. Sie haben auch mal unten gelebt, eineinhalb Jahre. Also Sie kennen das Land sehr gut, Sie haben sehr enge Verbindungen. Natürlich, Sie reden Arabisch. Wenn Sie in Ägypten waren, wo haben Sie denn selber die Anzeichen wahrgenommen, dass da etwas brodelt?
Im engsten Umfeld. Also ich habe Verwandte, denen geht es relativ gut. Und dann habe ich Verwandte, die sind relativ an der unteren oder tieferen Grenze. Und
also einkommensmässig.
Und das ist dann etwas, was wir nicht kennen. Wenn man tagelang nur Reis muss essen oder wenn man sich nicht mehr leisten kann. Oder wenn dann die kleine Schwester von einem Cousin von mir kommt und sagt, ich brauche einen neuen Schulrucksack, meine ist zerrissen. Und man muss dann dem kleinen Kind sagen, es geht nicht. Du musst mit dem Verrissenen weitergehen. Und das sind so Sachen, das kann nicht sein. In keinem Land auf dieser Welt. Das kann nicht sein, dass eine Milliarde hat und der andere kaum zu essen hat. Dass es Schichten gibt, das gibt es überall, das haben wir auch hier in der Schweiz, aber nicht in diesem Ausmaß.
Also Sie haben das erlebt, haben Sie denn können jetzt zum Beispiel mit Ihrem Vater über das reden, über die Zustände, über das Regime, oder ist es tabu gewesen?
Auf jeden Fall, also das sieht man auch jetzt. Ägypten ist ein ganz grosser Unterschied zu Libyen. Vor allem in den letzten Jahren. Also man hat in Ägypten frei können reden, man hat auch über den Mubarak können reden, so. Man hat schon immer ein bisschen schauen müssen, auch ein bisschen wo und wie und so. Aber so im Gegensatz zu Libyen sind das wahrscheinlich rechte Demokratie gewesen, wenn ich das so sagen darf. Und ja, also man hat das, ich auch mit dem Vater über das reden. Es hat Polizisten auf der Straße gegeben, wo in Ägypten quasi gesagt haben, schau, hey, es gibt da noch andere, die schauen von oben. Und man hat dann quasi gewusst, was der damit meint. Oder? Also es ist ein Thema gewesen und man hat darüber reden auf jeden Fall.
Ich habe gehört von jemandem, den Sie gut kennt, der gesagt hat, sie in einem von ihren Reisen in Ägypten haben sie ein junges Mädchen zusammengelesen auf der Straße und dem finanzieren sie jetzt die Schulausbildung. Also sie kommen da auch von der Schweiz mit dem Rucksack, den sie haben, sehr luxuriös natürlich und helfen konkret auch. Ist das ein Einzelbeispiel oder sind Sie so ein bisschen der gute Mensch von der Schweiz, der jedes Mal, wenn er nach Kairo reist, ein paar Dollar oder Schweizer Franken verteilt?
Also das weiss noch nicht mal meine Familie, dass ich das gemacht habe. Ich bin wundern, wer ich das gesagt da habe.
Verraten.
Aber ich denke, es machen viele Leute. Und ich finde das auch, das gehört sich auch, weil man geht dort runter und ich habe das kleine Mädchen, das habe ich gesehen, die ist gelegen auf einem Trottoir, in so einem Bachstein quasi, so der Trottoirbeleg, der draussen war und hat dort drinnen quasi geschlafen, so im Halbschlaf und die Hand angehebt für Geld.
Wie alt ist die gewesen?
Die war 7 gewesen. Und dann ist ein Polizist gekommen vor meinen Augen und hat sie dann so mit den Füßen, so wie man eine Katze wegscheucht, hat er sie dann probiert zu verscheuchen von dort. Und ich bin dann an und habe sie genommen und sind mir etwas gegessen. Und dann bin ich ins nächste Waisenhaus, habe sie dort dann abgegeben, habe für sie quasi Patenschaft übernommen, wenn ich das so sagen kann. Und bin dann dort auf eine Schule, auf eine private Schule, die ein bisschen teurer ist, und habe dann die gefragt, ob sie mir eben entgegenkommen könnten. Weil das eigentlich etwas so machen, dass sie etwas Gutes und ich etwas Gutes, dann haben wir es so ein bisschen gemeinsam und das geht bis heute so. Mittlerweile ist sie 11 und sie ist ja in der 3. Klasse, wenn es mich nicht täuscht. Und es geht ihr gut. Also ich telefoniere so alle zwei, drei Monate mal und gehe auch jedes Mal, wenn ich in die Ferien gehe, mindestens einmal schnell vorbei, mal schauen, wie es ihr geht.
Also Sie haben eine Art Patenschaft übernommen, genau. Für jemanden. Hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man da in der Schweiz aufwächst?
Auf jeden Fall. wenn man das sieht, also ein schlechtes Gewissen ist ein bisschen übertrieben, weil ich kann ja nichts dafür so für das. Aber es ist ungemein, wie einem das wehtut, wenn man so Leute sehen, die einfach, die können ja nichts dafür. Oder wenn es das jemand ist, wo man kann sagen, okay, der hat Geld geklaut jahrelang und jetzt ist er auf die Nase geflogen, okay, aber kleine Kinder mit 7 auf dem Strassenrand, die können sicherlich nichts dafür und die haben das auch nicht verdient.
Machen wir ein Stück Musik dazwischen. Und zwar ist es ein Lied aus Ägypten, ihren ersten Musikwunsch. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Sot El Horeya heisst es. Nachher reden wir dann übrigens über das, was nach dem 11. September passiert ist bei Ihnen in Ihrem Leben mit dem Namen Mohammed, so wie bei vielen Muslimen auf der ganzen Welt, etwas sich stark verändert hat. Jetzt aber, wie gesagt, zuerst Sot El Horeya. Was bedeutet das auf Deutsch, der Titel?
Das heisst auf Deutsch wörtlich übersetzt «Stimme der Freiheit». Und das ist auch wirklich ein gutes Lied. Das ist eine Gruppe, die heisst auf Deutsch übersetzt «Downtown Innenstadt». Und die gibt es schon auch seit vor der Revolution.
Also Kairoer Gruppe.
Genau, eine Kairoer Gruppe. Und die haben immer schon so Lieder gemacht, auch so christlich-muslimisch Gemeinschaft. Wir sind eins, es geht über Grenzen raus. Also das ist... Man kann uns quasi nicht hindern an dieser Freiheit. Und ob es jetzt eine Religionsfreiheit, eine demokratische Freiheit ist, es ist auf beides angespielt.
Stimme der Freiheit, Sot El Horeya, das ägyptische Revolutionslied, schlechthin auf YouTube übrigens, glaube ich, mittlerweile etwa 1,2 Millionen Mal angeklickt. Wir spielen es da jetzt auf DRS3 auf Wunsch von unserem heutigen Fokusgast, Mansour Mohammed.
نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت بدمي في كل شارع سمعنا اللي ما كانش سامع واتكسرت كل الموانع سلاحنا كان احلامنا وبكره واضح قدامنا من زمان بنستنى بندور مش لاقي مكاننا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي رفعنا راسنا في السماء والجوع ما بقاش بيهمنا اهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا أنا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي
أيادي مصرية سمرة ليها في التمييز ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز طلع الشباب البديع قلبوا خريف ربيع وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل اقتلني قتلي ما حيعيد دولتك تاني بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني دمي دول الربيع الاتنين بلون أخضر وببتسم من سعادتي ولا أحسابي
كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي صوت الحرية
صوت الحرية بينادي
Salat El Horeya, auf Deutsch Stimme der Freiheit, die Hymne, wo die ägyptische Revolution verkörpert, könnte man sagen. Das ist der Fokus, der auf der RS3 und gewünscht hat sich der Song. Mein Gast, das ist der Mansour Mohamed. Sein Vater ist Ägypter, seine Mutter ist Schweizerin und sie sind da geboren, Herr Mohamed, und auch aufgewachsen. Wir haben es vorhin gehabt von dem Stolz, von dem neuen Nationalstolz, dürfte man fast sagen. Trotzdem haben sie mir gesagt im Vorgespräch, wenn sie dann mal heiraten, dann würden sie eigentlich noch recht gerne den Namen Mohamed dann an zweiter Stelle setzen, sodass dann ihre Kinder ohne den Namen Mohamed könnten aufwachsen. Ist denn der Name derart ihnen im Weg?
Ist ein bisschen im Weg, naja. Und ich finde es auch einen schönen Namen und ich schäme mich auch nicht für meinen Namen. Das ist es überhaupt nicht und ich werde auch immer behalten. Einfach vor dem Bindestrichli. Und zwar, dann können meine Kinder nämlich einen anderen Namen angeben. Und das ist nur wirklich damit, ich will einfach nicht, dass meine Kinder Sachen sehen oder müssen durchmachen, die ich gemacht oder die ich gesehen habe oder die durchmachen müssen. Es ist nicht so, dass ich gefoltert worden bin, aber es ist schon so, dass wenn man sich bewirbt, wenn man irgendwo anruft oder sonst irgendetwas hat, ist Mohamed halt nicht wie der Herr Meier. Und das möchte ich meinen Kindern einfach nicht mehr antun. Aber es hat nichts mit dem Namen selber zu tun. Also
ist auch relativ ein kommuner Name, Mohamed. Sie haben jetzt gesagt, Bewerbungsgespräch zum Beispiel, da kommt man gar nicht an überhaupt. Sie haben eine Lehre gemacht, eine abgeschlossene Lehre als Elektromonteur, arbeiten auch dort. Haben Sie denn ein Problem gehabt, überhaupt eine Lehrstelle überzukommen?
Also als Elektromonteur, auf die Lehrstelle hatte ich ein Problem. Das ist so. Das hatte ich. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben, während andere Kollegen einiges weniger geschrieben haben und eine Lehrstelle hatten. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, nachher, aber das liegt auch ein bisschen an der Branche, hatte ich nie ein Problem als Elektromonteur. Dort kommt man recht schnell. Ist viel gesucht eigentlich. Aber auch so während der Lehre einen Zwischenjob, einen Nebenjob, Entschuldigung, oder auch jetzt, wenn man so als Quereinsteiger sich probiert, irgendwo ein bisschen zu bewerben oder so, haben sie.
Sie sind einfach der Stempel drauf. Der Stempel ist ja eigentlich erst seit dem 11. September wahrscheinlich so richtig dick und fett auf ihrer Stirn, jetzt übertragen sind. Ich möchte gerne, aber zuerst noch mal zurück, Sie sind da geboren, Sie sind als kleiner Mansour aufgewachsen in der Nähe von Zürich. Wie war denn das jetzt noch vor dem 11. September vielleicht mit diesen Wurzeln, arabisch-muslimischen Wurzeln, die man Ihnen ja übrigens auch angesehen? Jetzt einfach rein vom Gesicht her. Haben Sie als Kind irgendeine Sachen erlebt, wo sie mir sagen, das ist jetzt nur gewesen, weil ich Muslim bin?
Überhaupt nicht. Also ich bin zu Werdenswil aufgewachsen, mein allerbester Kollege war ein Schweizer. Und ein Italiener, das waren zwei. Wir haben es super gehabt, ich habe nie irgendetwas gespürt. Überhaupt nicht. Kann aber auch sein, dass ich einfach nur zu klein bin, um das zu verstehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt nie irgendetwas...
Man hat nie auf sie gezeigt und gesagt, du Araber, du irgendein Muslim, Mohammed. Ist ihr Alltag jetzt, oder anders gesagt, ist ihre Familie gläubig gewesen? Sehr gläubig oder immer noch?
Der Vater schon, immer noch, also gläubig, ja, doch, schon gläubig, praktizierend. Und Mutter ist in meiner Kindheit noch Christin gewesen. Ist dann später, wo, ich muss jetzt selber aufpassen, also eben, wo ich 10 gewesen bin, ist sie dann zum Islam konvertiert. Und ist mittlerweile auch relativ praktizierend, ja.
Oder, ja. Praktizierend heisst konkret, also Fasten, Monat zum Beispiel, haltet man sich daran? Sie als kleiner Bub, haben Sie dann müssen auch fasten? Kein Znüni mitbekommen?
Es ist sowieso nie ein Muss. Es ist nie ein Muss. Es ist,
freiwillig, kein Znüni.
Genau, es ist ein Dürfen. Als Kind will man natürlich mitmachen, man versteht noch nicht, was es ist. Man will oftmals mitmachen, das ist bei meinen kleinen Brüdern heute noch so. Dann will er mitfasten, der ist 10. Dann sagt man, ja, okay, du fasst und dann kommt er dann am 9. Ja, darf ich schnell etwas trinken und etwas. Ja,
das ist dann kein Problem.
Nein, überhaupt nicht.
Also nicht strenge. Wie war es mit anderen Sachen? Zum Beispiel mit dem Betten bei der Familie Mohammed daheim?
Das ist auch, im Islam ist das Gebet ganz klar eine Pflicht, so wie das Fasten. Und mein Vater hat mir, seit ich klein war, hat er mir einfach gelernt, was richtig ist und was falsch ist. Und hat mir dann quasi gesagt, was du denn machst, das ist zwischen dir und zwischen Gott, das ist dann deine Sache. Aber zwingen, das ist keine Option. Und eben, wie gesagt, das Alter, das ist auch unterschiedlich. Das ist dann auch beim Fasten, oder? Nach Islam ist es, wenn man sich reif fühlt, oder? Wenn man ein Mann ist. Jetzt gibt es die, es gibt einen, der mit 14 relativ erwachsen ist, und dann gibt es einen, der mit 22 immer noch ein Kind ist. Das ist natürlich sehr schwierig auch zu definieren, aber es soll sicher nie ein Zwang sein.
Aber Sie sind in einer liberalen Familie, kann man sagen, aufgewachsen. Oder würden Sie lachen jetzt? Ist das der falsche Ausdruck?
Ich tue allerdings nicht gerne unterteilen zwischen liberal und konservativ.
Wieso?
Ich tue eher aufteilen zwischen gewissen Bereichen, wo man dann kann sagen, dort sind wir liberal oder dort sind wir konservativer, oder? Also, wenn Sie mich jetzt fragen im Bereich Burka, nein, dann sind wir liberal, es hat niemand bei uns ein Burka. Wenn Sie mich fragen im Bereich Kopftuch, dann sind wir sehr konservativ.
Ihre Mutter trägt ein Kopftuch. Genau. Und Ihre Schwester, Sie haben eine Schwester, die ist 14.
Die hat kein Kopftuch, nein.
Und die muss auch nicht?
Also, islamisch ist es vorgeschrieben, und ob sie es dann macht oder nicht, das ist ihre Sache.
Okay.
Sie weiss, wie es wäre. Sie entwickelt ihre Persönlichkeit. Man zeigt einem Kind, was richtig, was falsch ist.
Gemäß Koran,
aber auch, also Benehmensart, aber auch das kann man aus dem Koran ableiten. Also der Islam ist nicht nur eine Pflicht und so, sondern der Islam ist auch ein Umgang unter den Menschen.
Wenn ich das so zusammenfasse, das Leben als Kind hat sich nicht gross unterschieden oder überhaupt nicht unterschieden vom Leben von allen anderen Kindern. Also sie haben nicht irgendeine Sonderstellung oder stigmatisierte Rolle gehabt.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nie dafür meine Pick gegessen. Die hat immer gerne gegessen.
Aber wegen dem Schweinefleisch. Ja, eben das haben sie aber nicht dürfen. Also der Hamme und der Herdöpfelsalat ist dann doch nicht gegangen. Ja, und dann ist der 11. September gekommen. Was mögen Sie sich erinnern von dem Tag? Da sind Sie 13 gewesen.
Genau, ich bin heimgegangen nach der Schule, habe die Fernsehbilder gesehen. Dort war es noch relativ sehr frisch gewesen. Und es ist aber recht schnell dann Terroranschläge, Islam, Muslime, Mohammed Atta, oder Mohammed, Stichwort, Ägypter noch dazu. Ich bin dann am nächsten Tag in die Schule. Am nächsten Tag in der Schule ist dann tatsächlich, also ist dann haben wir eine kleine Sitzung gehabt in der Aula und hat dann tatsächlich über das geredet und plötzlich ist dann ein kleines Ihr und Mir. Und
ich habe das Ihr Böse, mir Liebe.
Ja, nicht nur unbedingt das, sondern einfach so ein bisschen Ihr Muslim und wir anderen, wir im Westen.
Haben Sie viel müssen diskutieren plötzlich mit den Leuten? Was hat sich ganz konkret verändert
extrem,
in Ihrem Alltag?
Man hat sich plötzlich extrem anfangen rechtfertigen.
Für den Islam oder für was?
Für den Islam und für gewisse Sachen, für Taten, die andere Leute machen und mit dem Islam zusammenbringen. Und wo man da einfach nicht unterscheidet hat, was ist Kultur, Tradition und was ist Islam. Es gibt viele Sachen, die passieren in Ländern im Nahen Osten oder nachgelegen im Islam. Aber das heisst nicht immer, dass das etwas mit dem Islam zu tun hat.
Und Sie sind dann wie in eine Vermittlungsrolle reingekommen und haben das Gefühl, Sie müssen jetzt den ganzen Islam, die arabische Welt, als 13-Jährige notabene verteidigen.
Genau, also ich bin zuerst wirklich so auf das Schiff oder auf den Zug aufgesprungen, wo so ein, ich muss jetzt da mein Schutzschild auffahren und alles erklären und wieso und warum und hallo. Und dann habe ich dann plötzlich gemerkt, dass es auch andere Leute gibt, auch wieder nicht islamisch prägte Leute, die mir dann gesagt haben, hey, hör auf dich rechtfertigen. Es sind ein paar Leute, die irgendetwas gemacht haben. Das musst du dich nicht rechtfertigen. Schau, dass wir einen Dialog finden. Schau, dass wir miteinander reden können. Schau, dass man Fragen beantworten kann, wenn irgendjemand Fragen hat. Bezüglich Islam oder Arabien oder Nahost oder irgend so etwas. Aber du dich nicht rechtfertigen.
Das war der Startschuss eigentlich für Ihre, ich sage jetzt mal, Tätigkeit, die Sie ja jetzt auch wirklich zu Ihrem Beruf machen, nämlich vermitteln zwischen Christen und Muslimen, zwischen Westen und arabischer Welt. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dieser Zeit nach dem 11. September. Was hat denn das bei Ihnen ausgelöst, dass Sie plötzlich dort in den Ecken sind und ja, ganzen Haufen, also hunderttausende Muslime auf der ganzen Welt, in den Ecken reingekommen sind, wo Sie eigentlich überhaupt nicht zu suchen hatten, nämlich in den Terror-Ecken rein?
Das ist genau das, so am Anfang, wo man eben, wenn man noch jung ist oder auch einfach, wenn das neu kommt, dann tut man natürlich das Gegenteil machen. Man sagt dann, genau, man tut ein Schutzschild auffahren und dann tut man dann eben genau das Gegenteil machen. Man sucht dann an den Fehler bei christlichen Leuten oder in der Schweiz oder irgendetwas, was genau so wenig Sinn macht.
Also man kommt in eine Kampfstimmung, in eine Art.
Genau, und das ist der Brennpunkt, das ist das Gefährlichste.
So rückblickend, was sind das? Sind Sie 13, 14, 15 gewesen, bevor Sie die Lehre gemacht haben? Was war das für eine Zeit gewesen, wo sich da wie alles so ein bisschen gewandelt hat, gekehrt hat? Wenn Sie jetzt mit 23 zurückschauen?
Ich bin sehr froh, dass ich die Zeit durchgemacht habe. Ich denke, ohne die Zeit hätte ich meinen Weg, so wie ich jetzt den Weg gehe, nicht gefunden. Auf keinen Fall. Ich denke, dass mir die vielen Diskussionen, die ich hatte, oftmals mit älteren Leuten oder sogar mit Lehrpersonal oder mit anderen Leuten hatte, haben mich sehr, sehr weitergebracht. Und eben wie gesagt, ich denke, das hat mich auf den Weg gebracht, wo ich heute bin.
Wo Sie heute sind, wo Sie heute angehen als Vermittler, Kulturvermittler, wie sind Sie eigentlich als Teenager dann gewesen?
Ganz normaler Teenager. Also
muslimischer Teenager stelle ich mir kein Alkohol, kein Sex, kein Rauchen, keine Drogen, nichts. Ja, die alles, was Junge machen eigentlich.
Ja, so halb. Man hat natürlich auch ein bisschen alles probiert, so wie alle anderen Jugendlichen. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich habe aber dann nie gross etwas am Hut gehabt mit Drogen und Alkohol. Also die eine oder andere Jugendfreundin hatte ich auch mal gehabt. Ich bin auch Leutle. Ich habe auch mal.
Go was?
Leutle. Okay, das ist zwar noch im kleineren Alter. Leute und wegrennen.
Ah, Leute spiele ich mal. Gut, das ist jetzt wirklich, glaube ich, noch eine Phase vor dem, was ich jetzt angesprochen habe. Nein, es hat mich wirklich mehr Wunder genommen. Die Teenager-Zeit ist ja die Zeit, wo man wirklich alles ausprobiert. Und je nachdem, wie streng man auch erzogen ist, jetzt gerade im Islam ist Enthaltsamkeit bis zu der Ecke, kein Alkohol, ja. Man darf nicht rauchen. Also es ist ja relativ streng im Vergleich jetzt zu so, wie ich jetzt zum Beispiel aufgewachsen bin, wo man sagt, du selber, du musst selber wissen, wie du das willst machen.
Das ist so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist oftmals im Islam, auch nicht anders. Also oftmals wird einem auch nur gesagt, quasi, wie sie sagen, das ist falsch und das ist richtig, oder? Also ich denke, dass Alkohol schädlich ist, das sieht man spätestens jetzt, seit all zwei Wochen 13-Jährige in die Intensivstation eingeliefert werden mit der Alkoholvergiftung. Und probiert habe ich das auch. Probiert hat das wahrscheinlich jeder Jugendliche. Also das heisst nicht, dass ein muslimischer Teenager anders ist als ein anderer Teenager überhaupt, ne?
Wie ist denn heute, wie gläubig leben Sie? Also beten Sie zum Beispiel fünfmal am Tag, gehen Sie ans Freitagsgebet, kein Alkohol,
also,
kein Rauchen?
Kein Alkohol, Rauchen tue ich leider, Zigaretten. Ich probiere es immer fünfmal zu beten. Meistens geht es, aber diesmal auch mal nicht.
Wo machen Sie denn das konkret? Also wenn Sie jetzt arbeiten,
ja.
Dann haben Sie irgendein Teppich dabei und sagen, «Excuse, ich muss jetzt schnell» und dann geht das fünf Minuten?
Nein,
oder
also man kann auf dem kalten Boden beten, das ist überhaupt kein Problem. Dabei, so ein Nein, ich habe keinen Teppich dabei, Angst. Aber man tut auch, also es gibt viele Leute, die machen so das Morgengebet, das schafft man noch zu beten, bevor man heimgeht. Das Mittagsgebet kann man während dem Mittag beten. Und dann ist man schon wieder fertig mit Arbeiten, bis man dann die zwei Abendgebet, also das Nachmittags- und das Abendgebet dann kann gerade noch beten.
Wie lange geht denn das, amigs?
Das Gebet?
Fünf Minuten. Und dann muss man wirklich am Boden ab. Das kann man nicht sitzend im Restaurant einfach in sich kehrend machen. Da muss man...
Das gilt nur zum Beispiel für Ältere oder für Behinderte oder so. Die gibt es natürlich schon Gebetsformen im Sitzen. Solange ich aber körperlich fit und fähig bin, richtig zu beten, bin ich auch verpflichtet, das so zu machen am Boden ab. Ja.
Und am Freitag ist am Freitagsgebet, da gehen Sie in die Moschee?
So viel wie möglich tue ich das machen, ja. Es geht leider nicht immer. Aber ich probiere es.
Dann nehmen Sie sich eine halbe Stunde frei von Ihrem Job, sagen, Chef, Entschuldigung, ich muss jetzt gehen.
Genau.
Kein
genau.
Problem.
Bis jetzt noch nie ein Problem gehabt. Zum Teil auch ganze Freitagnachmittag frei genommen.
Zu beten?
Also nicht nur zum Beten, aber es ist nachher halt also ein bisschen gemeinsam zusammensein und, so wie am Sonntag nach der Kirche, oder? Da steht man auch noch ein bisschen vor der Kirche und redet dann noch ein bisschen und dann geht man vielleicht noch zusammen etwas essen oder trinken oder bleibt dort noch ein bisschen länger. Gibt's schon auch.
Wir wissen recht wenig über Ihre Religion, über den Islam. Und ich frage Sie nachher noch ganz einen Haufen Sachen, weil das ist nämlich Ihren Job in Zukunft umso mehr, weil Sie gründen eine Firma, sind jetzt dran, wo Sie wirklich vermitteln zwischen den zwei Kulturen, ganz konkret. Zuerst spielen wir noch ein Lied, und zwar ist das Nelly featuring Tim McGraw. «Over and over» heisst das, warum das Stück, was bedeutet Ihnen das?
Es ist eben «over and over again». Also wieder und wieder und wieder. Und das
falsch
ist
falsch
so
gesagt,
bisschen,
ja, genau.
Nein, das ist so ein bisschen mein Nachdenklied. Eben immer und immer wieder. Und das ist genau das Gleiche mit dem Diskutieren, mit der Integration, mit der Islamfrage und den Islamisten. Und das ist einfach das, was wir immer und immer und immer wieder hören. Und wir bleiben fast schon stehen seit den letzten paar Jahren. Und das wollen wir eben ändern.
About the same things
over and over again
Ooh, but I think stubborn to try to stop you or say anything. But I see it clearly now, and this choice I make keeps playing in my head.
Over and over again,
keep playing my head.
Over and over again.
Oh, I think she's leaving. Oh man, she's leaving. And I don't know what else to do.
I can't go on, I love it, yeah.
Cause it's all in my head. I think about it
over and over again.
And I can't keep picturing you with him. And it hurts so bad. Cause it's all in my head. I think about it over and over again. I replay it over and over again. And I can't take it, I can't shake it, no.
Over and over again, das ist Nelly featuring Tim McGraw gewesen, schwarzer Rapper zusammen mit einem weißen Country-Star. Zwei Welten, ein Song und das auf Wunsch von meinem Gast. Das ist ein Mann, der sich auf die Fahne geschrieben hat, verschiedene Welten zusammenzubringen. Der Mansur Mohammed ist heute mein Gast im Fokus und sein grosser Traum, wie gesagt, Muslim und Christen zusammen statt gegeneinander. Herr Mohammed, Sie haben eine Firma gegründet oder sind mitten drin in der Firmengründung, wo eben interkulturelles, sogenanntes interkulturelles Know-how anbietet. Ein bisschen trivial könnte man sagen, das ist eine Bedienungsanleitung, die Sie anbieten für Christen oder für Muslime, Ägypter, Schweizer, wie die miteinander sollen umgehen. Ist es das?
Auch, ja. Man lernt auch gewisse Traditionen dann kennen, gewisse Fragen auch im Business-Bereich. Also, wie tut man handeln mit den Leuten aus dem Nahen Osten? Oder umgekehrt, wie können wir die im Nahen Osten mit Leuten da handeln? Auf was muss man schauen in einem Hotel, in Gastronomie, wenn man die, ich sage jetzt mal, reichen Leute aus den Golfstaaten immer noch in die Schweiz locken wollen, auch in Zukunft, wird man ja dann auch mehr und mehr bieten, oder? Und das ist genau so ein bisschen unser Job. Wir zeigen, das konkretes Beispiel zum Beispiel ist ein Hotel. Jetzt zum Beispiel nächsten Sommer ist ja wieder eine grosse Saison für Golfstaaten da in Genf oder allgemein in der Schweiz. Jetzt fällt aber genau der Ramadan.
Im Sommer, genau, das Jahr. Ja.
Jetzt, wenn die natürlich in ein Hotel gehen, die vom Hotel, die meinen das natürlich lieber, wenn sie mit der Flasche Wasser dort stehen. Das ist aber vielleicht nicht so eine gescheite Idee.
Das heisst, dass sie eigentlich so ein bisschen auf Fettnäpfchen aufmerksam machen, Beleidigungen. Wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, ich weiss nicht, werden das jetzt, wenn ich jetzt in Kairo ein Kleidergeschäft auftun würde, dann könnte ich zu Ihnen kommen und Sie würden mir dann was genau sagen. Frau Lüthi, legen Sie ein Kopftuch an. Oder Frau Lüthi, laufen Sie, ich weiss auch nicht, ja nicht mit Shorts um. Oder Frau Lüthi, tun Sie sich so und so aufführen.
Also ich kann Sie beruhigen, Sie müssen kein Kopftuch anlegen, wenn Sie in Kairo ein Ladement aufmachen. Es gibt aber kleine Sachen, die sie aus strategischen Gründen gescheiter und weniger geschickt machen können. Es sagt ihnen niemand etwas, wenn sie in Kairo mit einem Röckchen rumlaufen. Ob das aber strategisch so gescheit ist für ihren Laden, das ist wieder eine andere Frage.
Also würden Sie mir raten, langes Kleid?
Ja, ein Kleid nicht unbedingt. Einfach eine Hose, normale Jeanshose. Ja. Es ist so halt in diesen Ländern doch noch ein bisschen, wenn man sich auch ein bisschen beliebt machen will, gerade in dem Markt, wo man vielleicht einen Laden hat und so, und sich dort ein bisschen integrieren will.
Dass man sich anpasst, oder?
Genau.
Was sind sonst noch, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, Kairo, Schuhladen oder Kleiderladen, was sagen Sie mir sonst noch? Wie soll ich zum Beispiel mit der Behörde oder mit potenziellen Geschäftspartnern, wie soll ich mich aufführen, verhalten?
Okay, im Nahen Osten oder gerade in Ägypten ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man einen guten Übersetzer dabei hat. Das ist ganz wichtig, weil dort gibt es auch, und allgemein in der arabischen Welt, gibt es Übersetzer, die ein Diplom haben als Übersetzer, aber überhaupt nicht können übersetzen. Mhm. Das ist mal ein A und ein O. Da muss man knallhart sein in den Verhandlungen. Also das läuft wirklich anders als in der Schweiz. Also wenn einer sagt 10'000, dann muss man jetzt sagen 2'000.
Ah ja.
Das sind ja andere
Maßstab.
Dimensionen. Ja, also da in der Schweiz, wenn man der Mech sagt, oder
das wäre sehr frech. Also wenn jemand sagt 10'000 genau für das Auto, ich sage, ja, zahle 2'000, dann genau schickt er mich.
Genau, mhm, genau. Und das läuft dort schon ein bisschen anders ab. Und auch ein bisschen Verhaltensregeln. Also in Ägypten ist es zum Beispiel nicht so unbedingt beliebt, wenn man jetzt extrem laut ist an Verhandlungsgesprächen, oder? Was da mal ein bisschen anders kann sein, oder? Es kommt immer darauf an. Also es gibt, eben wie Sie gesagt haben, gewisse Fettnäpfli, die dann aber von Fall zu Fall wirklich anders sind und wo man dann spezifisch quasi etwas auch aushandeln. Und das ist auch unsere Stärke. Also wir gehen spezifisch ein.
Was sind denn die Fettnäpfli, die jetzt umgekehrt, also der Ägypter, der mit mir geschäftet, was sagen Sie denn dem, wie der mit mir soll umgehen?
Der muss natürlich... es kommt auch wieder darauf an, in welchem Bereich. Zum Teil müssen sich öffnen. Natürlich. Zum Teil ist es auch für Leute, die dorthin kommen, ein bisschen komisch, wenn er in eine Bank geht und sieht, dort ist die höchste Managerin eine Frau. Es ist nicht, dass es in Ägypten nicht gibt.
Es ist selten.
Es ist eine Seltenheit. Ja. Und das hat vielleicht noch nicht jeder gehabt.
Was ist so wie bei uns vor 50 Jahren, wo man dann zuerst mal als Frau vielleicht einmal auf die Pauke hauen muss und sagen, ich kann dann im Fall auch etwas?
Nein, das würde ich gar nicht unbedingt sagen, weil das muss ich ganz ehrlich sagen, das gibt es in Ägypten lang. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, nur ganz schnell, das Schweizer Stimmrecht für Frauen.
Ja, gut, das ist ein düsteres Kapitel.
Ja, das ist ganz ein düsteres Kapitel. Dort sind uns die einiges voraus. Aber es sind schon so ein bisschen andere Sachen, die vielleicht auch mit Kultur Sachen zusammenhängen, wo man dann ein bisschen aufpassen muss.
Was sind denn die schwierigsten oder die grössten Fettnäpfchen, wenn man die beiden Kulturen anschaut, wo hängt es denn, wo verklemmt es denn amigs, wo gibt es böses Blut oder Missverständnis?
Ich glaube wirklich, jetzt gerade wenn ich es in dem Vergleich mache, ist das Schlimmste amigs die Sprache. Es ist wirklich amigs, dass man sich nicht versteht oder gewisse Aussagen, die in Ägypten ganz freundlich sind, die da überhaupt nicht passen.
Zum Beispiel?
Ja, ich habe jetzt gerade die letzte Geschichte gehabt. Der war ein Ägypter, ein Arzt, der war eingeladen bei einer Schweizer Familie und dann hat er gegessen. Mhm. Und dann haben sie gefragt, wie ist das Essen? Mhm. Und dann hat er gesagt, sehr süß, sehr süß. Auf Arabisch sagt man das so. Und dann haben sie schon mal gedacht, okay, ja, süß, was heisst das? Also, ich habe etwas falsch gemacht. Und dann haben sie gefragt, ja, wenn sie dann noch ein bisschen? Und dann hat er gesagt, Gott sei Dank.
Also er hat Arabisch geredet?
Nein, er hat das auf Deutsch, aber er hat quasi das Arabische ins Deutsche wörtlich übersetzt und hat dann gesagt, nein, Gott sei Dank. Und in Ägypten sagt man das eben so, nein, Gott sei Dank, ich bin voll oder es ist gut gewesen, so ist das gemeint. Und das ist dann etwas, was in der Schweiz, also wenn sich jemand fragt, wenn sie noch können, sagt er, nein, Gott sei Dank. Das versteht man ganz
anders. Das hat ja dann aber eigentlich mit dem Islam und dem Christentum wenig zu tun. Also ich denke, jetzt hat es mehr auch so auf das einzielen. Ich weiss auch nicht, irgendwie jetzt eben das Betten. Wenn ich einen Geschäftspartner habe, oder, dann muss ich dem wie auch sagen, oder freistellen, sie dürfen jetzt betten. Oder jetzt haben wir da keine Hammer, weil sie essen kein Schweinefleisch. Sind dann so Nahrung und Kleider? Ist denn das etwas, was sich wie auch entzündet?
Auf jeden Fall. Das ist immer eine Sache, die wir immer sagen. Kleider, Nahrung soll es für beide haben. Man soll Räume für beide haben. Es gibt auch vor allem in Ägypten sehr gläubige Christen, die auch ihre Zeit haben wollen. So wie auch die Moslems. Dann gerade so Sachen wie Alkohol aus den Kühlschrank rausnehmen. Vielleicht ein Pfeil im Zimmer einrichten, damit er weiss, wie will ich. Ein Pfeil.
Ein
richtiges Pfeil, damit er weiss, wo Mekka ist.
Für
Gebetsrichtung.
Okay. Ist etwas, also auf den Boden zeigen.
Nein, also so die Wand an oder so klemmen, oder?
Ja, da würde ich jetzt nie im Leben drauf kommen.
Genau,
darum das weiss man natürlich nicht, wo dann Mekka liegt.
Genau. Genau. Und das sind genauso zum die kleinen Konflikte, die so oder so und auch immer werden entstehen. Nur kann man vorgreifen. Man kann viel, viel vorgreifen.
Mhm. Warum machen Sie das eigentlich? So, dass Sie sich in die Mitte stellen zwischen so die zwei Welten?
Damit wir endlich wieder zusammenleben können, so wie früher, ohne Unterschied zu arbeiten. Keiner ist besser als der andere, keiner ist schöner als der andere.
Das ist jetzt die diplomatische Antwort. Ja. Aber ich habe jetzt mich interessiert mehr, warum machen Sie das als Person? Also das ist ja sehr anstrengend, wenn man da zwischen deren, das ist ja wie so ein Scharnier, oder? Und so. Sie sind ja wirklich Schnee und Wüste, sage ich mal. Sie haben beides in sich hinein. Und Sie stellen sich da ganz bewusst in die Mitte.
Ich habe mich halt auch, wie Sie das so angesprochen haben, früher mit dem konfrontiert gefühlt. Und ich denke, das ist es muss. Wir gehen so in Fortschritt, menschlich, also mit der Menschheit technologisch und so, wir geraten immer mehr zurück in den Menschlichkeiten. Und das kann irgendwie nicht sein, oder? Also es kann nicht sein.
Aber das ist jetzt auch wieder eine diplomatische Antwort. Mich nimmt es wirklich unter Sie als Person, oder? Das ist doch eigentlich eine ganz schwierige Lage, wo Sie sich rein manövrieren. Es ist anstrengend, weil man kommt ja wie so, stellen wir vor, wie so zwei grosse Figuren, die sich aneinander reiben und Sie stehen jetzt mit drin und sagen, ja, das darfst du jetzt nicht so machen und du müsstest jetzt da und irgendwo sind Sie immer in der Mitte dann, oder? Das ist doch auch Nerven aufreifen. Warum tun sie sich das an? Sie könnten jetzt einfach arbeiten und irgendwie was Häuschen sparen und ab und zu ein bisschen ans Rote Meer gehen tauchen oder ein bisschen sünneln. Basta.
Ich weiss, ich kann es Ihnen jetzt so, es geht, mir geht das halt nicht. Ich als Mensch empfinde das als wichtig, dass verschiedene Menschen können miteinander arbeiten und aufeinander zugehen und offen miteinander reden und dass man sich akzeptiert.
Haben Sie das einen Hang zur Harmonie? Ja. Möchten Sie, dass das alles lieb und nett ist miteinander?
Ja, also man darf schon verhandeln und es darf auch mal ein bisschen lauter werden. Aber so im Grundsatz, ja, wieso nicht? Ja, das wäre das Ziel.
Sie haben den Jugendverein gegründet, den muslimischen Jugendverein UMA, weil nämlich die jungen Musliminnen und Muslime sehr schlecht vernetzt waren bis jetzt. Man muss vielleicht dort noch schnell sagen, es gibt 500.000 Muslime in der Schweiz, das ist die zweitgrösste Glaubensgemeinschaft, das sind sehr, sehr viele Muslime, wissen sehr wenig voneinander, wenn man ganz ehrlich ist. Sie haben die UMA gegründet, was brennt Ihnen, der andere junge Schweizer Muslim, am meisten unter den Nägeln jetzt?
Die ganze Diskussion um die Integration. Ich denke, das ist wirklich das, was so ein bisschen das Hauptthema ist. Auch schon längere Zeit und es ist auch noch dran. Und ich finde das sehr, sehr falsch. Also ich will auch in diesem UMA-Verein, wir distanzieren uns sehr von dieser Integration. Weil wir sind da geboren, wir sind da aufgewachsen und das sind 90% von den Jugendlichen auch.
Aber was heisst, Sie distanzieren sich von der Integration? Sie wollen nicht integriert sein?
Nein, im Gegenteil, sondern wir sind integriert. Wir sind da in die Schule gegangen, wir haben da unsere Lehre, unsere Studien gemacht. Also wir sind genug gut zum Arbeiten und zum Zahlen, dann sind wir auch genug gut zum integriert sein.
Merken Sie denn das häufig, dass Sie nicht, ich weiss nicht, akzeptieren, also wenn Sie irgendwo in ein Restaurant hineinlaufen oder im Zug oder im Tram oder auf der Bus, können Sie denn die Aggressionen, den Rassismus zu spüren?
Man merkt das schon teilweise, ja. Auch nur durch Blick. Und es langt auch, wenn ich in einem Zugabteil hocke und das Zugabteil hinter mir, die diskutieren gerade über die Islamdebatte.
Und dann sagen Sie etwas? Ja. Also.
Ich? Nein, es kommt darauf an. Ich habe auch schon Leute neben mir, die haben einfach eine Fehlinformation und so gehabt. Dann habe ich gedacht, ich sage jetzt schnell, dass das eigentlich so und so wäre. Aber die dann hetzig diskutieren und wirklich so nein und gar nicht, da kann ich nicht gehen. Meistens schafft man so nur mehr Probleme, oder?
Man muss eine dicke Haut haben.
Man muss eine sehr dicke Haut haben.
Ein Thema, das ich annehme, das sind ja viele sogenannte Secondos mit arabischen Wurzeln aus verschiedensten Ländern, die da geboren sind, so wie Sie, aber natürlich noch verbunden sind mit dem Heimatland. Viele Doppelbürger. Das Heimatgefühl, die Heimat, was ist das für Sie und wo ist die? Ist das die Schweiz oder ist das Ägypten?
Also es ist eigentlich so, dass meine Heimat ist für mich dort, wo man aufwächst und wo man sein Leben verbracht hat. Also meine Heimat für mich ist die Schweiz. Was aber nichts daran tut, dass ich mich auch mit Ägypten verbunden fühle. Und ich denke, das hat auch andere Einflüsse. Ich denke auch, dass ich mich eine grosse Zeit lang oder auch zum Teil noch jetzt in gewissen Sachen ausgrenzt fühle. Und dann ist es, glaube ich, nicht ganz...
Zum Beispiel?
Ja... In Diskussionen nur schon oder einfach sonst eben, wie ich gesagt habe, mit Bewerbungen oder mit Schaffen oder wenn man irgendwo anruft oder wie mit einem geredet wird oder umgegangen wird oder eben, wenn es wieder heisst, ihr und mir. Und dann ist eben, ich habe es nicht so schlimm gehabt, also ich bin jetzt nicht so, ich bin Schweizer und ich bin gerne Schweizer und mit ägyptischen Wurzeln und das sage ich auch gerne. Aber das, ich denke, das tut einem schon so ein bisschen in die Richtung bewegen, dass man eben zum Herkunftsland plötzlich einen besseren Draht hat. Und das ist ganz gefährlich, weil ich denke, das ist nicht Integration, die wir mit dem betreiben, sondern genau das Gegenteil.
Wenn Sie jetzt von beiden Welten, jetzt nicht nur von den beiden Ländern, sondern von beiden Welten, müssten je das Beste nehmen und zusammen mixen. Was würden Sie sich da für eine neue Welt erschaffen?
Ja, also ich denke, ich würde so ein bisschen Südländische aus Ägypten, so ein bisschen das Liebe, das Brüderliche, so ein bisschen das Miteinander, so ein bisschen das Warme, man gibt sich etwas. Also wenn man dort essen geht, wenn ich ein Sandwich bestelle und die anderen nicht, ist ganz normal, dass ich das Sandwich nehme und das geht zuerst mal in die Runde, oder? Und der nimmt. Und
das
kennt man da nicht so unbedingt, oder? kann aber auch an der ärmeren Verhältnis natürlich liegen. Und in der Schweiz natürlich die Organisation, Pünktlichkeit und etwas, was ganz, ganz wichtig ist und was ich sehr, sehr schätze in der Schweiz, ist die relativ hohe Ehrlichkeit auch im Arbeitsbereich und so. Also es ist nicht so, dass man plötzlich vom Geheimdienst daheim abgeholt wird und 5 Jahre im Gefängnis sitzt. Mhm. Und das ist man darf das gar nicht so selbstverständlich sehen, weil es ist nicht um uns herum. Also wir müssen gar nicht bis auf Ägypten runtergehen. Es ist nicht um uns herum, auch in Europa, wo es das bis heutzutage noch gibt. Also das ist schon so ein bisschen, dass man in der Schweiz sagt, ein Polizist hat keine Willkür. Also da kann man nicht, der kann nicht einfach machen, was er will. Das ist schon ein bisschen so, das ist das, was in der Schweiz sehr, sehr schön ist.
Also das heisst zusammengefasst, die Freundlichkeit, die Sonne von der arabischen Welt und Pünktlichkeit und auch die Vorhersehbarkeit, Organisation, Sicherheit von da. Nehmen wir als Schluss, Mansour Mohamed, danke vielmal, dass Sie bei uns waren im Studio.
Ich danke Ihnen.
Einen letzten Musikwunsch haben Sie noch, und zwar kommt der von der dänischen Gruppe Outlandish. Mit welchem Titel?
Uelu. Das heisst so viel wie gar nichts. Es geht auch ein bisschen darum, so gar nichts, man findet sich nicht, man hat keine richtige Herkunft, irgendwie doch keine richtige Bildung und auch keinen richtigen Job und auch kein richtiges Zuhause. Und überall sollte man dann doch ein bisschen, aber irgendwie darf man auch wieder nie ins Richtige. Also es ist so ein bisschen, es sind auch so ein bisschen Leute, die lang gehabt haben, bis sie sich im Leben gefunden haben.
Das war der Fokus gewesen. Auf DRS3 abladen oder nachhören kann man das Gespräch wie immer auf drs3.ch. Die arabische Revolution wird uns übrigens auch im nächsten Fokus beschäftigen. Die Libyen-Kennerin Isabel Wehrenfels ist Gast am nächsten Montagabend. Und auch gestern Abend in unserer Hintergrundsendung Input sind die grossen Umwälzungen in Nordafrika Thema gewesen. Junge Tunesier, junge Ägypterinnen und Libyer haben berichtet, wie sie sich da in der Schweiz einsetzen für Demokratisierung in ihren Herkunftsländern. Auch diese Sendung die kann man abladen auf drs3.ch. Euch allen einen schönen Abend weiterhin. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Lüthi.
Everything, don't cry. Had to protect my friend from his friends, I swear, no lie. See, before we knew it, the cops came, put an end to it with these handcuffs. Took me down to the damn cell, cause I'm not a minor anymore, tough. Now bail me out, mom, it won't happen again, I promise. Don't tell daddy about this, he's working too hard to feel this.
No second guessing, cause you never know when the God upstairs blessing or testing you in session. Better be ready for confession. We all learn lessons, some way, somehow. When you fear, you bow, and even if you succeed, you take a bow. I'm telling you right here and right now, you need to change, rearrange your whole point of view. Cause for me it seems strange.
Hey, ain't nobody wanna go.
El todo y el todo se hace nada y espirales de consejos, miles mares de palabras, pero cada ser humano tiene su propia realidad, cada alma sigue su ruta a diferente velocidad. Por eso queridos míos, cuando muera no extrañen mi presencia, alegrías que vivimos, problemas que pasamos, aprendan de mis errores, no siempre el agua es clara, de la nada sale el todo y el todo se hace nada.
With empty palms, people act empty, and those who got a lot act like they don't have plenty. So you say you're getting places, but you ain't moving at all. Still some race on and some sit back and wait for his call.
Hey, ain't nobody wanna go, anybody wanna move, anybody wanna try, ain't nobody. Time's flying, plus sky high, falling down, falling down. Oh, what about my mind and my son, Lord? Anything did for you, Lord? Try to be nothing but pure, Lord. Have mercy on me, myself, and I. Should've never been where I'm there. Body cool when I was over here. Suddenly I'm out of soul, that I feel so low when I feel the show, no matter where I go.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.